Vater, wir danken dir für deine Treue, für deine Liebe. Ja, wir danken dir, dass ja, du uns so zugewandt bist. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch von dir empfangen dürfen. Wir haben es vorhin gesungen, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus deinem Mund ausgeht. Und ja, wir kommen wie Kinder und bitten um ein Brot, Herr, um Brot des Lebens, um ein Wort von dir. Und wir danken dir, dass wir gewiss sein können. Du hast es selbst gesagt, wenn wir um Brot bitten, dann wirst du uns keinen Stein geben, Herr. Danke, dass du uns speisen willst und dass du unser guter Hirte bist, der uns auf den grünen Auen weidet und uns ja das gibt, was wir brauchen, Herr, was unsere Seele braucht. Und beten, dass du dein Wort, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachdenken, dass du es lebendig machst, Herr, durch deinen Geist, dass du unsere Herzen, ja, wir wollen unsere Herzen öffnen und bereit machen für das, was du uns zu sagen hast. Ja, und bitten dich, dass du uns Verständnis gibst, Herr, dass du uns Einblick gibst durch deinen Geist, in dein Wort, in deine Wahrheit. Ja, danke, dass du uns jetzt begegnen willst und mit uns sprechen willst, reden willst. Segne dein Wort jetzt für uns, Herr. Amen. Ja, wir sind am Ende von Lukas 24 jetzt angelangt. In diesem Kapitel 24 zeigt sich Jesus als der Lebendige, als derjenige, der den Tod überwunden hat, der die stärkste Kraft, die stärkste Macht in unserem Leben überwunden hat, den Tod. Er hat es überwunden, er ist auferstanden. Das Leben hat triumphiert über den Tod. Er ist der Erste, der Erstling der Auferstandenen. Und ja, es geht hauptsächlich im Kapitel 24 darum, um dieses Zeugnis der Jünger, wie sie ihn gesehen, wie sie ihn als den Auferstandenen erlebt haben, erfahren haben. Und Jesus führt ihnen vor Augen, er eröffnet ihnen das Verständnis für die Schriften, dass sie erkennen, dass ist das, was Gott durch seine Propheten, durch seinen Geist eingegeben, den Propheten, die Propheten hat schreiben lassen. Das Wort ist lebendig, es ist real, es ist wirklich, auch wenn es manchmal so unglaublich erscheint. Es ist wahr, es hat sich erfüllt in Jesus. Und sie haben den Sinn erkannt, Jesus hat ihnen den Sinn für die Schriften eröffnet. Und dann steht, und das ist alle in allen Evangelien finden wir das, und Jesus hat es wohl, er ist ihnen ja immer wieder erschienen, innerhalb von 40 Tagen ist er ihnen mehrmals erschienen. Sie haben mehrmals mit ihm gesprochen, ihn gehört und immer wieder hat er sie darauf vorbereitet. Immer wieder hat er ihnen das ins Herz gelegt. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ihr sollt als Boten in diese Welt hinausgehen und die Botschaft, die Freudenbotschaft hinaustragen. Ihr sollt das, was ihr gesehen, was ihr erlebt habt, und das ist die Liebe Gottes, wie sie sich in Christus offenbart hat. Nicht zuerst durch sein Wort, sondern durch das, was er getan hat. Seine Liebe ist so praktisch. Sie ist Hingabe. Das ist die größte Liebe, nicht die, die sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, sondern die, das tut. Und das ist das, wie Gott uns seine Liebe gezeigt hat, indem er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Das ist das, die Liebe Jesu zu dir und zu mir, dass er sein Leben als Schuldopfer hingegeben hat, für dich und für mich, für meine Sünde ist er gestorben, für deine Sünde ist er gestorben. Er war ohne Sünde, aber er hat sich an meine Stelle hinrichten lassen. Er hat gelitten und er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod überwunden, damit auch du, damit auch ich, damit wir ewiges Leben haben. Dass wir mit ihm leben in Ewigkeit. Und das ist es. Es geht darum, diese Botschaft bringt sie hinaus von der Liebe Gottes, von der Selbsthingabe Christi. Und werbt darum, dass die Menschen sich ihrem Gott wieder zuwenden. Das, was wir vorhin gesungen haben, zurück zu dir. Genau darum geht es. Um Buße. Umkehr, zurück zu dir, zurück zu meinem Schöpfer, zurück zu meinem Herrn, zurück zu meinem König, der sich selbst für mich hingegeben hat. Warum soll ich ihn immer noch so gleichgültig behandeln? Warum soll mein Herz immer noch so hart gegenüber ihm sein, der doch sich ganz hingegeben hat für mich? Viel mehr als irgendein Mensch das tun kann, hat er seine Liebe uns gezeigt. Und das ist die Botschaft. Die Jünger hatten den Auftrag, die Liebe Gottes zu bezeugen. Christus ist gekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat gelitten. Er ist ohne Sünde geblieben, aber er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er ist gestorben, begraben. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das werden wir heute lesen. Seine Himmelfahrt, seine Erhöhung auf den Thron Gottes. Er ist König. Er hat dir seine Liebe, allen Menschen seine Liebe erwiesen. Kommt doch zurück zu ihm. Das ist die Botschaft, die Gott seinen Jüngern mitgegeben hat, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Dieser Auftrag. Allen Menschen, allen Nationen. Und das ist das, was wir was wir gehört haben. Und das gilt für jeden von uns. Diese Botschaft sollen wir weitertragen. Sie gilt allen Menschen. Diese Liebe Gottes, sie soll bekannt gemacht werden, allen Nationen. Damit Menschen der Weg eröffnet wird. Und das ist das, was Paulus sagt. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr treibt? Es ist diese Liebestat Gottes, mit der die Botschaft anfängt. Und sie wirbt um uns. Aber Paulus sagt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Wir bitten an Christi statt. Wir ringen darum, wir wollen euch gewinnen für die Liebe Gottes und für die Gemeinschaft mit ihm. Und ja, er hat seinen Jüngern auch noch eine Kraft verheißen, eine Kraftausrüstung. Der Heilige Geist, er wird kommen, er wird auf sie kommen und sie, der Heilige Geist wird sie befähigen, bevollmächtigen, dass sie diese Botschaft auch ausrichten können, dass diese Botschaft Kraft hat. Nicht die eigenen Fähigkeiten, nicht das Bibelstudium, nicht ein Theologieabschluss wird es bewirken, dass diese Botschaft bei den Menschen ankommt, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Seine Gegenwart. Ja, die Liebe ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes treibt uns, sagt Paulus. Der Heilige Geist ist die Liebe in Person. Wenn er uns erfüllt, dann ist unsere Botschaft vollmächtig. Paulus sagt, wenn ich noch die wunderbarsten Worte hätte, wenn ich sogar Engelssprachen sprechen könnte und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Es ist kalt und hohl. Aber Jesus sagt, der Vater hat ein Versprechen gemacht. Er will den Geist ausgießen über seine Kinder, dass sie von diesem Geist erfüllt sind, dass sie bekleidet sind mit Kraft aus der Höhe, sodass diese Botschaft in Vollmacht hinausgeht und Menschen wirklich erreicht werden von dieser Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes durchdringt in ihr Herz. In ein verschlossenes, hartes Herz, was sich von Gott abgewandt hat, dringt diese Liebe durch die Kraft des Heiligen Geistes passiert es. Und Menschen werden gezogen, zu Gott hingezogen. Und dann sagen sie irgendwann ja. Und ja, kommen an, kommen zu Hause an, kommen meinem Vater an, werden selbst erfüllt von dieser Liebe und werden selbst zu Boten dieser Liebe Gottes. Die Verse hier im Kapitel 24 enden mit der Himmelfahrt. Und wie gesagt, Lukas fasst das in diesen Versen hier am Ende des Lukas-Evangeliums etwas knapp zusammen. Am Anfang der Apostelgeschichte erzählt er etwas mehr davon. Wir finden auch an anderen Stellen in den Evangelien und auch in den Briefen mehr davon. Aber Lukas beschreibt uns hier am Ende von Lukas 24, am Ende dieser 40 Tage, wo er den Jüngern immer wieder begegnet ist, wird uns gesagt, dass eben dieser Tag kam, wo er von ihnen weggenommen wurde. Und wir lesen jetzt einfach Lukas 24, Vers 50 und 51. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien, das ist auf dem Ölberg, und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Es ist sozusagen dieser letzte Moment, das letzte Mal, dass sie Jesus gesehen haben. Das war tatsächlich der Abschied. Das letzte Mal, dass sie Jesus gesehen haben. Wie haben sie ihn gesehen? Lukas beschreibt es uns, er hob seine Hände auf und segnete sie. Und das war, ja, das ist, also, da steckt so viel drin. Erstmal, als er hinausging nach Bethanien, das ist sein Herz gegenüber seinen Jüngern, das ist sein Herz auch gegenüber uns. Sie umringen ihn, er steht dort vor ihnen und was macht er? Er hebt seine Hände und macht nicht so. Ihr Jünger! Sondern er hebt seine Hände, um sie zu segnen. Auch hier in dieser letzten Begegnung ist er genau das, was Johannes beschreibt. In ihm ist Gnade und Wahrheit geworden. Die Gnade, das Geschenk Gottes, die freundliche Zuwendung Gottes. Die Jünger haben das erkannt. Es war diese Geste des Priesters. Der Segen war etwas, was der Priester ausgeteilt hat im Tempel. Der hohe Priester, der am Ende des Tempelgottesdienstes vor die Gemeinde tritt und die Hände erhebt. Und ja, das, was wir im Alten Testament lesen, wir finden nirgendwo im Alten Testament, in diesen Tempelgottesdiensten, in diesen Opfern, in diesem Ganzen, was dort geschieht, nirgendwo steht, dass die Priester irgendwas gesagt haben.
Das Einzige, wo es ausdrücklich steht, dass sie etwas sagen sollen, ist, dass sie die Gemeinde Israel segnen sollen. Das steht im 4. Mose, Kapitel 6. Vierte Mose, Kapitel 6 und Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Söhne Israel segnen oder die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Also diese Geste der erhobenen Hände, sie drücken aus: Ich lege den Namen Gottes auf euch. Dieser Name Gottes bedeutet, ihr seid Gottes Volk. Ihr seid das Volk Jahwes. So wie wir ja auch sagen, wenn ein Kind geboren wird, es bekommt einen Namen, einen Vornamen, es hat auch einen Nachnamen, nämlich den Familiennamen. Und dadurch wird deutlich, durch diesen Familiennamen, dass sie zu dieser Familie gehören. Meine Kinder heißen ganz unterschiedlich mit Vornamen, aber sie heißen alle Machael mit Nachnamen, weil sie zu dieser Familie Machael gehören. Früher war es noch ein bisschen anders. In früheren Zeiten, da haben die Kinder tatsächlich, hatte man keine zwei Namen, das war zu kostspielig für das niedere Volk. Das niedere Volk, der normale Mensch, hatte nur einen Namen. Und der zweite Name war, wie sein Vater hieß. Also Jörg Heinzson sozusagen. Ne? Im norddeutschen Raum würde man dann Jörg Heinzson gesagt haben. Und Samuel würde Samuel Jörgson hießen. Wir kennen ja diese norddeutschen Namen noch, Petersen oder was weiß ich. Ne? Und das war genau diese Art und Weise, wie dann der Name weitergetragen wurde. Man war der Sohn seines Vaters. Das finden wir auch in der Bibel wieder. Ne? Wenn David der Sohn Isais genannt wird. David, Isais Sohn. So hat man den Namen seines Vaters getragen. Und Gott sagt zu seinem Volk: Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Er sagt: Ich bin euer Vater, ihr seid meine Kinder. Er legt den Namen uns, er gibt uns seinen Namen. Und so ist es auch für uns, wir nennen uns Christen, wir werden Christen genannt, weil wir zu Christus gehören. Wir tragen seinen Namen. Und wir sollen seinem Namen auch Ehre machen. Wir tragen diesen Namen hinaus in die Welt. Jesus hat gesagt und uns gelehrt: Bete, dein Name werde geheiligt, dein Name werde verherrlicht in dieser Welt. So wie wir in der Familie, unserem Familiennamen Ehre machen sollen, so sollen wir uns als Kinder Gottes, unserem Gott, unserem Vater Ehre machen. Und das Volk Israel bekommt den Namen Gottes aufgelegt durch diesen Segen. Und Der Name Gottes wird ausgerufen, dreimal. Jahwe, segne dich und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Gott Israels, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er soll dein Vater sein. Er will dein Vater sein. Er will dich segnen. Und die Priester sprechen das zu. Im Namen Gottes sollen sie das aussprechen und sollen das sozusagen dem Volk vermitteln. Sie sagen, der Herr segne dich und behüte dich. Segen bedeutet, er will dir Gutes. Er will alles Gute auf dich kommen lassen. Und dazu gehört der Schutz. Ja, das ist das, was wir tun, wenn wir unsere Kinder segnen lassen, so wie die Eltern ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Und wir kommen auch mit unseren kleinen Kindern, letztens haben wir das hier wieder gehabt, nächste Woche werden wir auch wieder Kinder nach vorne bringen und sie zu unserem Herrn bringen und sagen, Herr, segne sie. Ja, und das ist gerade dieser Wunsch nach Schutz und Geborgenheit. Diese kleinen Menschen, die sind so verletzlich. Aber ja, Gott weiß, wir alle, wir sind verletzlich. Wir sind klein und schwach und wir brauchen Schutz. Und er will unser Schutz sein. Und das ist der Segen, den die Priester dem Volk zusprechen sollen. Der Herr, er ist dein Schutz. Er gebe dir diesen Schutz. Und so hat David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, mit dem wir uns Männer beschäftigen werden am Wochenende jetzt. Er hat es oft so gebetet, ja, ich berge mich bei dir. Das war das, was Gott so geliebt hat an David. David hat sich immer wieder in den Schutz Gottes hineinbegeben. Er hat gesagt, unter dem Schatten deiner Flügel suche ich Schutz. Gott will dem Volk diesen Schutz geben in dem Segen. Der Segen Gottes ruht auf seinem Volk und er ist auch der Schutz. Gott ist dieser Schutz. Er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Zweimal wird hier vom Angesicht Gottes gesprochen. Und das spricht von dieser persönlichen Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Wisst ihr, diesen Segen, der wird ja in der Kirche gesprochen, am Ende des Gottesdienstes, als Ritual. Aber es geht Gott hier nicht um ein Ritual, es geht hier nicht um ein Zaubersprüchlein, was gesprochen wird, sondern es geht ihm um den Inhalt und darum geht es ihm. Es geht um diese persönliche Beziehung. Gott schaut uns an. Er schaut dich an. Er schaut uns an. Es ist interessant, dass es hier in der Du-Form gesprochen ist. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und das drückt beides aus. Es drückt einerseits aus, dass es Gott ganz persönlich meint, mit jedem Einzelnen von uns. Es drückt aber auch aus, dass er uns als Ganzes, als eine Einheit sieht. Seine Braut. Sein Volk. Und das ist der Segen Gottes, wenn Gott sein Angesicht leuchten lässt über uns. So wie wir über der Wiege eines Babys, wenn wir hineingucken in so einen Kinderwagen, und dann sehen wir dieses Baby und wir fangen schon fast ganz automatisch an zu strahlen. Und wir gucken dieses Baby an. Oh, süß. So lasse der Herr sein Angesicht leuchten über dir. So schaut er, so will er auf dich schauen. Und die Priester sagen, ja, das möge deine Beziehung zu Gott sein, dass du als sein geliebtes Kind, dass er dich anschaut und strahlt. Und Ausdruck dieses Strahlens ist seine Gnade, seine Fürsorge, seine Liebe, seine Zuwendung, die sich ergießt über dieses hilflose Wesen, was wir sind. Wir brauchen so viel Gnade. Und Gott möchte sie uns schenken. Der Priester will sie uns zusprechen und sagen, ja, diese Gnade, sie komme auf dich. diese Gnade komme über dich. Gott beschenke dich mit seiner Gnade. Unverdient, ohne dass du etwas dazu beigetragen hast. Ein hilfloses Baby, es ist einfach da. Es braucht Hilfe, es braucht Zuwendung, es braucht Pflege, es braucht Nahrung, es braucht Liebe. Es braucht. Und kann nichts dafür bezahlen. Am Anfang hat es noch nicht mal ein Lächeln für dich. Nur ein Rülpser. Gnade um Gnade. Ein Stück weit ist das, und deswegen empfinde ich, Kinder sind wirklich ein Geschenk Gottes, weil wir so viel lernen daraus. Na, es bringt uns so viel bei. Wir erkennen, wie Gott uns liebt. Und seine Liebe fließt über zu so einem kleinen Geschöpf, was hilflos ist, was uns den Schlaf raubt. Na, und wir, dennoch sind wir gnädig. Manchmal schaffen wir es nicht, weil wir Sünder sind. Manchmal sind wir verzweifelt. Manchmal könnten wir diese kleinen Wesen gegen die Wand werfen. Aber dennoch, Gott hat uns Liebe für unsere Kleinen gegeben. Und wir geben uns hin. Und dabei tun wir genau das, was Gott tut zu uns, wie seine Beziehung zu uns ist. Er liebt uns, er ist uns gnädig. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Eine zweite Form. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, er wende sich dir zu, immer wieder. Er sei dir zugewandt. Und davon haben wir ja auch gesungen. Er ist da. Er schaut auf dich, auch wenn du nicht zu ihm schaust. Aber er schaut auf dich. Und das, was in seinem Herzen ist und was er dir schenken möchte, ist Frieden, Shalom. Und Frieden ist mehr als diese Ruhe. Frieden ist diese umfassende Geborgenheit und Sicherheit, dieser, auch das überfließende Leben. Das ist alles Shalom. Mein Becher ist voll, er fließt über. Ja, so wie es im Psalm 23 ist. Er füllt deinen Becher so, dass er voll ist und überfließt. Es ist dieser Schabbat, den er uns schenken möchte. Der Ruhetag, der Friede. Er ist der Friedenfürst. Gott will auf dich schauen und dich mit seinem Frieden beschenken. Und das ist dieser wunderbare Segen. Und die Priester, ihnen wird hier gesagt, so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Gott sagt hier den Priestern ganz deutlich nicht, du segnest die Leute, sondern ich bin es, der sie segnet. Der Segen fließt nicht durch magische Priesterhände, sondern ihr Priester, ihr legt den Namen, meinen Namen auf sie und der Segen, der kommt von mir. Menschen sind eben nicht das, was Gott ist. Nicht Menschen sind unsere Väter. Wir sollen niemanden Vater nennen, denn wir haben nur einen Vater. Menschen sind nur Hilfsmittel Gottes, um uns ja das nahe zu bringen, was Gott aber eigentlich für uns hat. Und du wirst es in Menschen, wenn du es in Menschen suchst, wirst du enttäuscht sein, wie wir heute gehört haben. Aber wenn du in ihm suchst und von ihm empfängst, wirst du nicht enttäuscht sein. Und dieser Segen, den Gott den Priestern im Alten Testament für sein Volk gegeben hat, das erfüllt sich in Jesus hier an dieser Stelle. Er ist wie dieser hohe Priester, und das sagt uns Hebräerbrief. Er sagt, dass Jesus ein hoher Priester ist, nicht nach menschlicher Ordnung, sondern dass er in Ewigkeit der oberste Priester ist. Und das zeigt sich in diesem Segen, den er seinen Jüngern gibt. Er legt den Namen Gottes auf sie und spricht ihnen diesen Segen zu. Der Herr segnet dich und behütet dich. Und wie sehr haben die Jünger das gebraucht? Sie waren so eine kleine Schar. Und sie hatten so eine wunderbare Heilsbotschaft. Aber es gab eine große finstere Macht, die dieser Heilsbotschaft, die diesem Licht entgegenstand. Und so ist es auch heute noch. Ich habe vorhin mit Harry gesprochen. Unsere Geschwister, Claudia hat das so ein bisschen nett hier ausgedruckt. Aber es ist geistlicher Kampf. Sie gehen hinein als Licht in die Finsternis. Und sie machen den Mund auf. Und bekennen Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit. Und das ist umkämpft. Das ist umkämpft. Dem steht eine geballte Macht gegenüber. Eine geballte Macht der Finsternis, die Menschen in ihren Klauen hält und sie nicht hergeben will. Der Satan hat seine Freude daran, Menschen leiden zu lassen, in Verzweiflung, in Gottlosigkeit, in Sünde. Er möchte sie darin zappeln sehen, bis sie irgendwann aus sind, fertig sind. Und er will sie nicht wieder hergeben. Aber Gott will uns herausretten aus der Macht der Finsternis. Jesus hat sein Blut vergossen und hat damit uns erkauft. Er hat den Preis bezahlt, um uns herauszuretten aus Verzweiflung, aus Angst, aus Bindungen, aus Süchten, aus Gottlosigkeit und Sünde. Um uns mit unserem Vater wieder zu vereinen, hat Jesus das getan. Und jetzt, wo wir gerettet sind, will er uns unter diesen Segen, unter diesen Schutz stellen, diese Jünger, die jetzt hinausgehen sollen in diese Welt. Sie brauchen den Segen, sie brauchen diesen Schutz. Sie brauchen diese Gnade. Sie brauchen diesen Frieden in dieser finsteren, unruhigen Welt, in die sie hineingesandt sind. Jesus hat es auch vorher, bevor er gestorben ist, als er das letzte Mal mit seinen Jüngern intim zusammen war, hat er gebetet, das war das Letzte, was er getan hat. Auch da wieder diese Zuwendung, die Fürbitte für seine Jünger. Und dann hat er gesagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinausnimmst. Aber ich bete, dass du sie bewahrst. So brauchen wir diesen Segen, diese Bewahrung. Und Jesus hat es seinen Jüngern zugesprochen. Er hat sie gesegnet, dass sie behütet und bewahrt bleiben. Dass sie sich gewiss sind, dass Gott gnädig auf sie schaut und sein Angesicht über sie leuchtet. Ihr seid meine geliebten Kinder. Ihr seid das Licht der Welt. Wisst ihr, das ist so eine Ehre, dass Gott uns diese Botschaft gegeben hat, dass wir sie hinaustragen sollen, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen. Und wenn wir es tun, wenn wir ihm folgen, wenn wir diesen Auftrag ausführen, wenn wir mit ihm gehen durch diese Welt, dann ist er begeistert, er freut sich über uns, sein Angesicht strahlt über uns. Auch wenn wir vielleicht uns dumm und dusselig anstellen und so bescheuert sind wie nur was. Ich muss immer an meine Kinder denken, meine kleinen Kinder. Und wenn ich dann irgendwas Schweres, irgendeinen schweren IKEA-Karton reingetragen habe und sie dann rausgestürmt sind und gesagt, Papa, ich helfe dir. Und dann angepackt haben und ich gedacht habe, oh, hoffentlich schmeißen sie mich jetzt nicht um hier. Und ich das dann da irgendwie reinbuxiert habe. Und am Ende, ja, aber Ich habe nicht gesagt, also nächstes Mal bitte pack nicht mit an, das nervt. Das stört mich. Das macht es mir nur noch schwerer. Nein, ich habe gesagt, oh, danke, dass du mir geholfen hast. Und das ist das, ne, dieses Strahlen Gottes über uns. Es ist nicht, weil wir so toll sind, weil wir unseren Job so gut machen, Geschwister. Er strahlt nicht über uns aufgrund unserer Leistung. Sondern er leuchtet, sein Angesicht leuchtet über uns, weil er uns gnädig ist. Und dieses Wort Gnade, Chesed, ist Wohlwollen. Unverdientes Wohlwollen, was er über uns hat. Einfach weil wir seine Kinder sind. Weil er uns liebt. Und das brauchen die Jünger. Diese Zusage. Und dann diese Gewissheit des Friedens. Und Paulus sagt, dieser Friede ist da. Der Friede ist da. Du kannst diesen Frieden empfangen. Werf doch all deine Sorgen auf ihn. Komm mit allen Anliegen in Flehen und Danksagung vor ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 6 und 7. Dieser Friede ist da. Jesus legt diesen Frieden auf seine Jünger, dass sie in diesem Frieden hinausziehen, bei all dem, was sie an Widerständen erleben werden, in diesem Auftrag, dass sie, ja, dass der Segen Gottes auf ihnen ruht. Er ist also dieser hohe Priester, der sein Volk segnet. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel, heißt es in Lukas 24. Also in dieser Geste haben sie ihn gesehen. Das war das Letzte, was sie gesehen haben. Dieser Segen, diese freundliche Zuwendung, diese Ermutigung, diese Zusage des Schutzes, der Bewahrung, des Segens, der Gnade, des Friedens. Und er schied vor ihnen. Es war Abschied. Sie mussten ihn loslassen. In Apostelgeschichte steht, dass sie dann da stehen blieben und so geguckt haben die ganze Zeit. Ne? Er wurde von einer Wolke aufgenommen und war dann nicht mehr da, war nicht mehr sichtbar für sie. Und sie haben geguckt. Und dann kamen diese Engel und haben gesagt, guck doch nicht da hoch, ne? Guck da nicht hinterher. Lasst los, lasst Jesus jetzt los. Der auferstandene Jesus in seiner leiblichen Gestalt ist nicht mehr hier. Und eigentlich wäre das jetzt der große Zusammenbruch. Aber er ist es nicht. Warum? Weil Jesus noch bevor er gegangen ist, die Jünger angehaucht hat und gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Und was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der Geist Jesu, der Geist seines Sohnes. Paulus sagt an einer Stelle sogar, es ist Christus selbst, Christus in euch. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus dort verschwunden ist, war er nicht weg. Der sichtbare, der leibliche Jesus war nicht mehr da. Er war nicht mehr für sie sichtbar. Aber der Heilige Geist, Jesus, war in ihnen, Christus in ihren Herzen. So haben sie nicht getrauert und nicht geklagt. Haben nicht gesagt, oh nein, jetzt ist Jesus weg, was sollen wir machen? Nein, Jesus war in ihnen. So wie er auch als der Auferstandene in Matthäus 28 wird uns am Ende gesagt, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sie wussten, er ist hier, er ist in mir, er ist in uns, er ist in unserer Mitte, er ist gegenwärtig, nicht sichtbar, nicht leiblich sichtbar, aber durch seinen Geist ist er da. Er aber wurde, seine leibliche Gestalt wurde in den Himmel hinaufgetragen. Was ist der Himmel? Es ist auf jeden Fall nicht die Luft da oben irgendwo. Da ist er nicht. Da findest du ihn nicht. Der Himmel, das ist ganz schwer zu erfassen, das ist ganz schwer zu greifen für uns. Wir hängen so sehr im Sichtbaren, wir hängen so sehr im Materiellen. Für uns ist nur das, manche Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Na, nur das, was meiner Erfahrung zugänglich ist, meiner Sinneserfahrung. Das ist die Art und Weise, wie Wissenschaften arbeiten. Sie beschäftigen sich mit dem, was erfahrbar ist. Das ist die empirische Wissenschaft. Sie befasst sich mit den Dingen, die mit Sinneserfahrungen greifbar sind. Alles andere, damit befasst sich die Wissenschaft nicht. Manche sagen dann deswegen, alles andere gibt es nicht. Aber redliche Wissenschaftler würden das nicht sagen. Die würden nur sagen, das ist unserer Sinneserfahrung eben nicht zugänglich. Das heißt nicht, dass es nicht gibt. Und die Bibel zeigt uns und auch Erfahrungen von Geschwistern über die vielen Generationen hinweg, auch nichtgläubige Menschen haben diese Erfahrung gemacht, dass es eine Dimension gibt, die du eben nicht grundsätzlich durch Augen, Ohren, Nase, Tasten erfahren kannst, sondern die darüber hinausgeht. In der Bibel wird uns an mehreren Stellen gesagt, dass es Menschen gab, die, denen eine Tür im Himmel geöffnet wurde, die einen Blick in den Himmel getan haben, die Gott auf seinem Thron gesehen haben. Wir sehen das zum Beispiel in der Offenbarung 4. Lass uns da einmal kurz hingehen. Johannes sagt, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Sehr schwierig, das hier tatsächlich in ein Bild umzuformen, in ein Bild zu malen. Johannes versucht, Worte zu finden für das, was er gesehen hat, was er im Geist geschaut hat, wenn man das deutlich oder besser ausdrücken will. Es ist nicht das, was er jetzt so mit Augen gesehen hat, aber es ist etwas, was er im Geist gesehen hat. Schwer zu beschreiben. Eine Tür wurde ihm geöffnet. Und was sah er? Er sah den Himmel. Und was sah er im Himmel? Er sah einen Thron. Und dieser Thron, er ist Ausdruck der Herrschaft Gottes. Gott sitzt auf dem Thron. Das ist das, was er sieht. Und das bedeutet, Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist der König, er ist der Herr. Ihm ist alles untertan. Er regiert. Er hat alles im Griff. Und das ist hier in der Offenbarung eine ganz wichtige Geschichte, denn all das, was dann danach kommt, zeigt, was für eine Unruhe auf der Welt geschieht. Aber das Erste, was Johannes sieht, bevor er diese ganze schwierigen Dinge schaut, die in der Zukunft passieren werden auf dieser Erde, ist, das Erste, was er sieht, ist, Gott ist auf dem Thron. Du kannst es mit deinen Augen jetzt heute nicht sehen. Aber mit den Augen, die in den Himmel hineinschauen können, kannst du es sehen. Er sitzt auf dem Thron. Und das ist das, die Jünger haben ihn nicht mehr mit ihren Augen gesehen. Aber das, was sie geschaut haben später, ist, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und sie haben dann auch die Verse gelesen in Psalm 110. Jesus hat sie selber auch den Jüngern in bestimmten Zusammenhängen ausgelegt. Und die Jünger haben das dann später erkannt, dass dieser Vers in Psalm 110 genau darauf zutrifft. Da steht: Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Jesus hat es ganz klar ausgelegt und hat deutlich gemacht, dieser Psalm, den hat David für den Christus, für den Messias geschrieben, seinen Nachfolger, der aber größer ist als er selbst. Spruch des Herrn oder Jahwes, Gottes, für meinen Herrn. Also, Gott der Vater spricht zum Sohn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. In der Apostelgeschichte, in den Briefen, legen die Apostel das aus und sagen, das ist geschehen, als Jesus auferstanden von den Toten aufgefahren ist in den Himmel. Er ist in den Himmel hineingekommen, in diese Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit Gottes, die uns mit Augen nicht zugänglich ist, weil wir in dem Sichtbaren verhaftet sind. Wir können nicht in den Himmel hineinschauen. Aber Jesus, der auferstandene Jesus, ist in diese Dimension hineingetragen worden, hineingeführt worden. Und dann hat der Vater gesagt, komm, hier, setze dich mit hier auf den Thron. Und das bedeutet, dieser Jesus, der gelitten hat für uns, der uns die Liebe Gottes so wunderbar offenbart hat im Fleisch, sichtbar, er ist uns nahe gekommen, wir konnten ihn sehen, sagt Johannes, sagt, wir konnten ihn sehen, wir konnten ihn anfassen. Wir haben mit ihm gegessen. Ich habe meinen Kopf an seine Brust gelehnt. Dieser Jesus, er ist auferstanden, er hat einen unvergänglichen Leib empfangen und sitzt zur Rechten Gottes in dieser Dimension, die uns nicht zugänglich ist. Und das bedeutet, er sitzt auf dem Thron. Er regiert, er ist König. Ich hätte noch viel darüber zu sagen, aber ich möchte jetzt das kurz machen und möchte abschließen mit Versen, die Paulus uns sagt. In Römer 8. Römer 8, Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Wer könnte uns jetzt noch verdammen, die wir Kinder Gottes sind? Wer könnte uns verdammen? Christus Jesus ist es, der König Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und das ist das Wunderbare. Das eine ist, Jesus ist durch seinen Geist in uns, bei uns. Und das andere ist, dass er aber auch in leiblicher Gestalt, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes ist. An seiner Seite sitzt er mit auf dem Thron und ist unser Fürsprecher. Und dieser Segen, den er den Jüngern sozusagen als Zeichen hinterlässt, es ist ein fortwährender Segen, der ausgeht von dem Thron Gottes. Jesus ist unser Fürsprecher. Er setzt sich für uns ein. Da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er setzt sich für dich ein. Er sitzt auf dem Thron Gottes, zur Rechten Gottes und ist dein Anwalt, dein Fürsprecher. Und er hat den direkten Draht zu dir, weil der Heilige Geist in dir ist. Und wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sagt Paulus in Römer 8. Aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf, dass wir beten, so dass Gott versteht, was in uns vorgeht. Und Jesus nimmt das und setzt sich für uns ein. Er ist ganz für uns. Er ist ganz für dich. Dieser Jesus, der zur Rechten Gottes sitzt, er ist der mächtige König. Und er hat Zugang zum allmächtigen Gott. Es ist der geliebte Sohn des Vaters, der auf dem Thron sitzt. Und seine Herrschaft, sie ist jetzt schon da. Sie ist jetzt da für dich, für mich. Er ist der König, ihm ist alles unterworfen. Und doch ist das nicht das Ende, sondern das Ende ist das, was kommen wird. Als Jesus aufgehoben wurde in den Himmel, sagten die Engel, guckt nicht in den Himmel. Dieser Jesus, den ihr so habt weggehen sehen, er wird wiederkommen auf dieselbe Weise. Paulus sagt, in Wolken wird der Herr uns entgegenkommen und er wird uns zu sich ziehen und wir selber werden diese Himmelfahrt erleben, Geschwister. Diese Himmelfahrt, die Jesus erlebt hat, wir werden sie selber erleben. In die Gegenwart Gottes werden wir kommen, in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes. Und noch mehr, in dieser Offenbarung 4 wird uns gesagt, da war dieser Thron Gottes, aber da waren noch 24 Throne um den Thron. Und es ist schwer zu deuten, es ist schwer auszulegen, aber ich glaube, dass damit die Gemeinde gemeint ist, die dort sitzt, repräsentiert durch diese 24 Ältesten, die alttestamentliche, neutestamentliche Gemeinde. Sie sitzt um den Thron Gottes, auch auf Thronen. Und das wird uns auch gesagt, wir sind mit auferweckt mit Christus. Jetzt schon haben wir Teil an diesem Auferstehungsleben. Aber wir werden es wirklich erleben, wenn wir selbst diesen umgewandelten Auferstehungsleib haben. Es wird uns auch in Epheser 2 gesagt, dass wir mit zur Rechten Gottes sitzen, mit Christus. Jetzt schon haben wir Anteil an seiner Herrschaft. Aber dann wird es im Himmel real erfahrbar, sichtbar, in einer Weise sein, wie wir jetzt nur Dinge sehen und anfassen können. Wir werden das so erleben. Den Himmel gibt's wirklich. War so ein Buch, irgendwie so ein Erfolgsschlager. Wobei das Buch so ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Aber die Bibel sagt uns, den Himmel gibt's wirklich. Jesus sagt es uns. Die Jünger haben es uns bezeugt. Geschwister hier vor Ort können uns das auch bezeugen. Lass uns unseren Glauben nicht wegschmeißen, nur weil wir Dinge nicht sehen können. Sondern vielmehr gilt für uns, selig bist du, dass du glaubst, obwohl du nicht siehst. Diese Dinge sind wahr. Und wir werden Jesus sehen. Wir werden hineingenommen werden. Wir werden selber auferweckt werden, umgestaltet werden. Wir werden selber in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen, in den Himmel. Wir werden Gott auf dem Thron sehen. Und wir werden genau das tun, was die 24 Ältesten tun. Wir werden die Siegeskronen, die uns gegeben sind, weil wir überwunden haben, wir werden diese Siegeskronen nehmen und sie niederfallen vor dem Thron Gottes und sie vor ihm hinwerfen, weil ihm allein die Ehre gebührt. Vater, wir danken dir für diesen großartigen Heilsplan, den du für uns hast. Und wir wollen dich jetzt schon loben und preisen, wie die Jünger das getan haben, wie sie sich vor dir niedergeworfen haben, als du in den Himmel aufgefahren bist. Und wie sie täglich in den Tempel gegangen sind, um dich zu preisen, Herr. Wir wollen das auch tun. Wir wollen jetzt schon uns freuen über das, was kommen wird. Auch wenn wir das so schwer erfassen können, so schwer, ja, es scheint so unglaublich zu sein. Aber wir danken dir für diese Zusage, die du uns gegeben hast, für diesen Segen, den du auf die Jünger gelegt hast und den du auch auf uns legst hier. Danke, dass du unser Fürsprecher beim Vater bist. Danke, dass du der hohe Priester bist, der uns segnet mit diesem wunderbaren Segen. Danke, dass du auch gegenwärtig bist im Heiligen Geist, in unseren Herzen, in unserer Mitte. Herr, wir wollen uns freuen und dich loben und preisen und dich anbeten. Amen. Das hatte ich vergessen noch vorzulesen. Da steht da nämlich Lukas 24. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott.